Die Adventszeit liegt bekanntlich immer am Ende des Jahres und da fängt man dann immer noch schon mal an, ein bisschen so Bilanz zu ziehen. Was sind die Dinge, die uns in diesem Jahr so bewegt haben? Und vielleicht denkt man auch nochmal nach, wie es einem so insgesamt geht. Kannst du die PowerPoint starten? Ah ja, genau. Und wenn man sich das so anschaut, ich glaube, das funktioniert, ja, wunderbar, dann merkt man, dass es in diesem Jahr, in 2025, wie in den Jahren zuvor auch immer wieder manche Krisen gegeben hat. Es hat globale Krisen, also weltweite Krisen gegeben, viele Kriege, viele Nachrichten, die uns da beunruhigen, aber auch Umweltprobleme. Es hat in unserem Land gesellschaftlich Probleme gegeben. Wir reden immer von einer polarisierenden Gesellschaft, dass Leute nicht mehr so gut miteinander klarkommen und dass es der Wirtschaft nicht gut geht, dass die Frage ist, wie können wir all das weiterführen. In der Politik wird darum stark gestritten. Und neben all den Dingen gibt es ja auch ein persönliches Leben, das jeder von uns hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, welche Krisen es gab, was vielleicht schön war. Aber wir alle haben Dinge, die uns da beschäftigen, Beziehungen, die uns vielleicht durch den Kopf gehen, wo Freundschaften nicht mehr so sind, wie sie einmal waren, Schwierigkeiten in der Schule oder im Beruf oder Studium, die Frage, wie soll das weitergehen, manchmal gesundheitliche Themen. Und ich kenne manche Leute, die sind am Ende des Jahres immer einigermaßen platt und geschafft. Boah, endlich ist das Jahr hier rum. Kennt ihr das Gefühl vielleicht? Also so dieses, ich habe alles gegeben, richtig reingehauen und das war auch wirklich anstrengend. Ich weiß nicht, wie es dir da so persönlich geht, aber wir schauen uns gleich eine Geschichte an, in der ein Mensch aus dem Alten Testament, ein König, auch so dieses Gefühl hatte, boah, da kommt eins nach dem anderen auf mich zu. Wie soll ich das schaffen und wie kann ich in dieser Situation tatsächlich auch Gott vertrauen? Und dazu lese ich uns aus Jesaja 7 die Verse 1 bis 16. Und ich glaube, ihr steht hier ja immer zur Textlesung auf, dann machen wir das auch, ne? Ich lese uns das mal vor. Als Ahas, der Sohn Jotams und Enkel Usias, König von Juda war, versuchten Rezin von Syrien und König Pekach von Israel, der Sohn Remalias, Jerusalem zu erobern. Doch sie konnten die Stadt nicht einnehmen. Dem Königshaus wurde gemeldet, syrische Truppen sind in Israel angekommen. Der judäische König und das Volk zitterten vor Angst wie Bäume im Sturm. Da gab der Herr dem Propheten Jesaja den Auftrag, geh mit deinem Sohn Sheajashub dem König entgegen, du wirst ihn am Ende der Wasserleitung antreffen, die vom oberen Teich herkommt, an der Straße zu dem Feld, auf dem die Tuchmacher ihre Stoffe bleichen. Sag ihm, er soll nichts Unüberlegtes tun, sondern Ruhe bewahren. Ermutige ihn mit dieser Botschaft, hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Rezin und der Sohn Remalias stürmen zwar Wutschnauben mit ihren Heeren gegen dich heran, doch sie sind nichts als verkohlte, qualmende Holzstummel. Der syrische und der israelitische König haben sich einen bösen Plan ausgedacht. Die beiden sagen, wir wollen nach Juda heraufziehen. Erst schüchtern wir die Leute an, dann erobern wir Jerusalem und zuletzt machen wir den Sohn Tabeals zu ihrem neuen König. Aber ich, der allmächtige Gott, sage, daraus wird nichts. Es wird ihnen nicht gelingen. Damaskus bleibt weiterhin nur die Hauptstadt Syriens. Rezin muss seine Eroberungspläne aufgeben und das Königreich Israel wird nur noch 65 Jahre bestehen. Das Volk wird getötet oder verschleppt. Bis dahin bleibt Samaria Hauptstadt und der Sohn Remalias muss sich mit der Herrschaft über Israel begnügen. Vertraut mir jetzt, dem Herrn. Wenn euch der Glaube an mich nicht hält, dann hält euch gar nichts mehr. Kurz darauf lief der Herr wieder eine Botschaft an König Ahas überbringen. Fordere von mir, dem Herrn, deinem Gott, ein Zeichen. Ich will dir mein Versprechen bestätigen, verlangen, was du willst, ein Zeichen von hoch oben am Himmel oder aus der Tiefe der Totenwelt. Doch Ahas wehrte ab. Nein, nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Aber Jesaja erwiderte, hört ihr vom Königs raus? Reicht es euch nicht, dass ihr den Menschen zur Last fallt, müsst ihr auch noch meinem Gott zur Last fallen? Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Emanuel wird sie ihn nennen. Nur von Butter und Honig ernährt er sich, bis er alt genug ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Doch ehe der Junge dieses Alter erreicht, werden die Länder der beiden Könige, vor denen du so schreckliche Angst hast, verwüstet sein. Amen, soweit der Predigtext. Ihr dürft Platz nehmen. Vier Gedanken möchte ich zu diesem Predigtext ausführen. Das Erste, die Zeiten sind schwierig und das ist nicht erst heute so. Wir müssen, um das ein bisschen zu verstehen, eine ziemliche Zeitreise machen. Und ich hoffe, ihr seid dazu heute Morgen schon in der Lage. Ich hoffe, ihr seid da fit und aufmerksam. Ist das so einigermaßen der Fall? Ich schaue mich mal um, ja? Also 2750 Jahre müssen wir ungefähr zurückreisen. Das ist unwahrscheinlich lange. Also viele sagen, vor 20 Jahren war schon alles ganz anders, als die Smartphones noch nicht so regierten und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir zurück in das Jahr 733 vor Christus. Und dort gibt es das, was es heute auch an manchen Stellen gibt, mal wieder eine Kriegssituation. Und zwar befindet sich Juda im sogenannten syrisch-ephraimitischen Krieg. Das Brudervolk Ephraim, man könnte auch sagen, also das Nordreich und das Nachbarland Syrien waren sauer auf Juda. Kannst du da die nächste Folie nochmal weiter? Ich klappe von hier nicht. Könnt ihr vielleicht erkennen. Also, es gibt so diese Pfeile, die auf Juda da so zugehen. Und es gibt andere Pfeile umgekehrt, wo die davon weggehen. Es war so, dass Israel, also die beiden Völker, Israel und das Nordreich und Juda, waren im Grunde so kleine Länder, die über viele Jahrhunderte immer, man würde heute sagen, so Spielball auch ein bisschen der geopolitischen Mächte waren. Da gab es im Laufe der Jahrhunderte dann Ägypten, da gab es Assyrien, da gab es Babylon und so weiter und so fort. Und es war immer wieder die Frage, wo orientieren sich eigentlich die Länder jetzt hin? Und in der Situation, wo wir sind, da war es so, dass Juda mit Assyrien sozusagen kooperiert ein Bündnis geschlossen hatte und Syrien und das Nordreich Israels, die waren darauf sauer. Und die wollten gerne, dass Juda sich mit ihnen gegen Assyrien verbündet. Es ging also sozusagen um Themen der großen Politik, aber da haben die nicht mitgemacht. Und jetzt haben tatsächlich diese beiden Länder aus diesem Grunde versucht, Juda zu destabilisieren, anzugreifen, eine Revolution anzuzetteln und dann den König Ahas abzusetzen und durch einen anderen zu ersetzen, der dann sozusagen gefolgsamer wäre Syrien und dem Nordreich gegenüber. Das sind so alles politische Spielchen, wo man sagen kann, ey, so ein klein bisschen kennen wir das doch heute aus dieser Zeit. Das ist also wirklich nicht völlig neu, sondern das ist etwas, was es da auch schon gegeben hat. Und die Frage war immer, wie sollten sie sich verhalten und was hat das für eine Bedeutung, für was hat das mit dem Glauben an ihren Gott zu tun, was wollte der dann eigentlich von ihnen? Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, stellt euch vor, ihr habt also so richtig fette Gegner in der großen Welt und dann habt ihr so kleine Gegner, die euch richtig auf die Pelle rücken. Und die sind nach Israel, nach Juda schon reinmarschiert, haben also da schon richtig Alarm gemacht und dann bist du König. Und sollst du das klären? Herzlichen Glückwunsch. Und es ist kein Wunder, dass es hier heißt, dass der König, dass der jüdische König und das Volk, sie zitterten vor Angst wie Bäume im Sturm. Die haben echt den Flattermann bekommen, könnte man sagen. Die haben wirklich gezittert. Und das kann man doch irgendwie auch verstehen, oder? Wirklich keine leichte Situation. Wie sollen wir damit umgehen? Was sollen wir da machen? Sollte er zurücktreten und fliehen oder soll er sich Hilfe von der anderen Seite, den Assyrern, holen? Das waren so die Fragen, um die es ging. Und wenn wir diese alten Geschichten aus der Bibel lesen und ein bisschen über den Hintergrund erfahren, dann stellen wir fest, dass die Menschen damals wie heute sich in ihrem Wesen und auch in ihren Herausforderungen ähneln. Die einfachen Menschen genau wie die Königen, die Könige und die Alten wie die Jungen. Mit uns allen macht das Leben immer was und es fordert uns heraus. Aber wir sind nicht die Ersten, die herausgefordert sind, sondern das war auch früher schon. Wir alle haben Herausforderungen in Schule oder Beruf oder in der Arbeit, aber wir alle sind auch herausgefordert, in diesen sehr konkreten Situationen, in denen wir sind, Gott zu vertrauen, ihm zu glauben und danach zu fragen, Gott, was möchtest du denn jetzt tun? Was bedeutet das, was ich jetzt erlebe? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für die Art und Weise, wie ich für meine Kinder bete und sie unterstützen will? Was bedeutet das für die berufliche Entwicklung, die ich persönlich habe oder die Entwicklung meiner Firma? Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Wie können wir all den Herausforderungen dort begegnen? Aber hier schauen wir uns erstmal an, was sollte das für Ahas bedeuten, den König von Juda in dieser Zeit, was will Gott ihm sagen? Und damit kommen wir zur nächsten Folie. Gott sagt dem Ahas eigentlich etwas, was erstmal super schön ist und was auch so richtig gut passt sozusagen in die Adventszeit. Er sagt ihm nämlich, hab keine Angst, lass dich nicht einschüchtern. Oder dieses, wie es in der Weihnachtsgeschichte dann auch heißt und an vielen anderen Stellen in der Bibel, dieses fürchte dich nicht. Unsere Geschichte hier macht erstmal deutlich, weil Jesaja zu dem König gehen soll mit seinem kleinen Sohn, es macht erstmal deutlich, dass er den König Ahas sieht und dass er um seine Probleme weiß. Jesaja wird geschickt zur oberen Wasserleitung, wo der König Ahas ist. Und er ist deshalb bei dieser Wasserleitung, weil Wasser so ein entscheidendes Ding war in solchen Krisenzeiten. Wenn eine Stadt belagert wurde, dann war die Frage, wie viel Wasser hat eine Stadt, ziemlich entscheidend. Und Ahas ist jetzt nach oben gegangen zu den Wasserleitungen und hat das Ganze mal ein bisschen inspiziert. Und ihr könnt euch vorstellen, das war nicht irgendwie neutral, sondern der hat sich einfach da Gedanken gemacht, sind die Dinge alle in Ordnung, werden wir jetzt eine längere Besatzungszeit erleben, wird das Wasser knapp, müssen wir ganz schnell aufgeben, wie ist da unsere Situation? Und in diese Situation hinein begegnet ihm dann der Jesaja. Und Jesaja sagt ihm erstmal, ne, Freund, lieber König Ahas, die Lage ist irgendwie nicht ganz so einfach, aber bleib erstmal ruhig. Tu nichts Unüberlegtes. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt, dass ihr richtig Sorgen habt, irgendwie richtig Druck im Kessel und dann kommt irgendjemand an und sagt, ja, ey, bleib mal locker. Das ist irgendwie manchmal ein ganz gut gemeinter Rat und auf der anderen Seite ist es manchmal, dass man sich auch fragt, ja, okay, bleib locker, kannst du gut sagen, du hast ja auch nicht meine Probleme. Aber das ist nicht einfach so dahergesagt, sondern das führt er ja aus. Aber erstmal soll der Ahas tatsächlich Ruhe bewahren. Hab keine Angst, hüte dich und sei ruhig, fürchte dich nicht, dein Herz verzage nicht, so heißt es bei Schlatter, nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln, vor der Zornglut Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas. Das ist irgendwie fast so ein bisschen schon ironisch, fast so ein bisschen Satire. Also das ist ein bisschen Comedian-artig. Also man hat da zwei große Gegner. Das sind die Syrer und das ist das Nordreich. Und die plustern sich auf ohne Ende und wollen dem König Ahas richtig Angst machen. Und dann kommt Jesaja an und sagt, ey, weißt du was, bleib wirklich ganz cool. Das sind wirklich zwei kleine Marionetten. Ey, vor denen brauchst du echt keine Angst zu haben. Der fährt dir also das Bedrohungsszenario fährt er mal ein bisschen runter auf ein realistisches Maß. Ey, die sind nicht so groß, wie sie tun. Die sind nicht so stark. Die sollen mal ein bisschen den Ball flach halten. Und dann lädt er ihn ein, das große Bild zu sehen. Und das hat dann natürlich wirklich mit Prophetie zu tun, mit dem Blick an der Stelle auch in die Zukunft, weil er nämlich deutlich machen, die beiden Könige sind nicht die großen Player, für die sie sich eigentlich halten, sondern die haben selbst auch Angst, die beiden Könige. Die haben nämlich Angst vor Assyrien. Die haben Angst davor, dass sie da überwunden werden, erobert werden. Und tatsächlich wird es auch so kommen, nämlich dass diese beiden, dass das Nordreich ganz untergeht und dass auch die Syrer erobert werden. Und das ist irgendwie unglaublich erstaunlich, dass Gott hier dem Ahas hilft, die großen Linien zu sehen, sie einzuordnen und ihnen zu sagen, das Problem, was für dich unglaublich groß ist, was riesig ist, das ist in meinen Augen viel kleiner. Und vielleicht gelingt es dir und mir auch manchmal so die Probleme, die wir haben, und wenn wir nur darauf schauen, sind die wirklich manchmal riesig. Und wenn wir den anderen Blick einnehmen und schauen, wie schaut Gott wohl drauf? Und wie sieht er diese Menschen, diese Probleme, die mich gerade bedrohen? Dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass das einen anderen Blick bedeutet auf die Situation, dass Gott einen anderen Blick hat, der größer ist, der auch über einen längeren Zeitraum geht und der wirklich auch die Wahrheit ist. Deshalb geht es an dieser Stelle dann im Grunde um die Frage, wem willst du eigentlich vertrauen? In deiner Situation, König Ahas. Vers 9 heißt es, vertrau jetzt mir, dem Herrn. Wenn euch der Glaube an mich nicht hält, dann hält euch gar nichts mehr. Oder in der Luther heißt es, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und wisst ihr, das ist, glaube ich, ein Thema, was wir im Leben immer wieder haben. Nämlich nicht nur eine Frage, wie wir die Lage gerade analysieren, welche Probleme wir haben, was alles möglich wäre, sondern die Frage, wem vertraust du in deinem Leben? Worauf setzt du dein Vertrauen und vor wem fürchtest du dich? Warum? Ja, warum fürchtest du dich so sehr vor diesen beiden Ländern, wo du doch weißt, dass in der Geschichte Israels, dass Gott sogar die Ägypter besiegt hat, dass er immer wieder geholfen hat, dass er Menschen beseitigt hat, die das Volk bedroht haben. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. So lautet das Wortspiel im hebräischen Original. Für das Volk Gottes und auch für dich und für mich gilt zu allen Zeiten, wenn wir ihm nicht vertrauen, dann wird uns alles andere nicht retten. Wenn wir ihm nicht vertrauen, wird uns alles andere nicht retten. Es werden uns nicht retten unsere Traditionen, die wir haben, unsere Strukturen, unsere Begabung, unser Geld, unsere Kompetenzen, vielleicht unsere Schulabschlüsse oder Studienabschlüsse, die wir haben. Das sind ja alles Dinge, wo ganz viel Wert drauf gelegt wird. Aber wir leben eigentlich auch in unserem Land gerade in der Phase, wo man merkt, wenn man lange vorausschauen will, dass viele Dinge jetzt in Frage gestellt sind. Für die junge Generation wichtiges Thema, wie wird es mit der Rente werden? Wie wird es werden mit dem Krieg mit Russland? Wie wird es werden mit der wirtschaftlichen Entwicklung? Wie wird es werden mit so vielen Themen? Da kann man wirklich ein bisschen verrückt werden, gerade vor Weihnachten. Aber wir können auch sagen, wir schauen uns diese Dinge aus der Perspektive Gottes an. Wir können auch sagen, wir vertrauen darauf, dass er tatsächlich die Nummer eins ist, dass er stärker und größer ist als alle Mächtigen dieser Welt. Also mich macht das manchmal, beruhigt das manchmal. Also mich regen die Nachrichten manchmal auf ein bisschen. Und dann muss ich mir manchmal nach dem Schauen der Nachrichten sagen, also richtig wichtig und mächtig ist nicht der Wladimir Putin, ist auch nicht der Xi in China, ist auch nicht der Donald in den USA oder der Herr Merz in Berlin, sind alles irgendwie auch wichtige Personen, sondern richtig wichtig ist tatsächlich unser Gott. Der schreibt Geschichte. Das macht er über eine lange Zeit. Und du kannst die ganze Zeit durch irgendwelche Social-Media-Dinge da blättern und dich verrückt machen lassen. Und dann zitterst du irgendwie auch wie Espenlaub, wenn du das alles da in dich aufgesogen hast. Oder du kannst dir als Alternative auch mal sagen, dir sagen lassen, fürchte dich nicht von Gott her, weil ich habe die Dinge in der Hand. In der großen Welt wie in der kleinen Welt. Und deshalb muss ich nicht die ganze Zeit rumzittern, sondern ich kann einen konkreten Glaubensschritt gehen. Damit kommen wir zu den Versen 10 bis 12, dass wir Mut haben sollen zum konkreten Glaubensschritt. Hier passiert etwas Außerordentliches in diesen Versen. Fordere von mir, dem Herrn, deinem Gott, ein Zeichen, wird Ahas aufgefordert. Ich finde, das ist die absolut tollste Situation, die man sich überhaupt vorstellen könnte. Und ich muss euch sagen, ich hätte mir ja gewünscht, dass ich an der Stelle von Ahas gewesen wäre. Das ist ja so wie die Fee im Märchen, ja? Die kommt und sagt, hey, ich habe gesehen, du bist ein netter, ordentlicher Mensch. Und jetzt hast du einen Wunsch frei. Ey, was für eine großartige Situation. Also wirklich, ich hätte mir das gewünscht. Allerdings hätte ich mir nicht unbedingt die Schwierigkeiten von Ahas gewünscht, das muss ich auch sagen. Aber das passiert hier und er soll sich etwas wünschen. Und dann sagt Ahas dieses, nein, nein, darauf lasse ich mich nicht ein, ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Ey, das ist ja ein Ding. Und ihr Lieben, warum sagt er das? Warum sagt er diesen Satz? Also der hört sich ja erstmal auch einigermaßen fromm an, weil er nämlich deutlich macht, nein, ich will Gott nicht provozieren, ich will ihn nicht herausfordern, ich will sozusagen bescheiden und demütig sein. Ich will zum Beispiel auch nicht so sein wie die Israeliten in der Wüste, darauf bezieht sich das ein bisschen, das kann man im Hinterkopf haben, dass die Israeliten Gott immer herausgefordert haben, indem sie ein Zeichen von ihm gefordert haben. Oder auch die Pharisäer haben das bei Jesus tatsächlich getan und das war in der Art und Weise, wie sie es getan haben, definitiv nicht in Ordnung, sondern es war eine echte Versuchung. Aber hier ist es umgekehrt. Hier kommt der Prophet im Namen Gottes und dann sagt er, ey, fordere doch mal ein Zeichen. Geh doch mal einen Schritt. Was könnte das denn sein? Und dann gibt er eben diese fromme, falsche Antwort, nee, das mache ich jetzt nicht. Und manchmal gibt es auch heute noch solche faulen, frommen Ausreden, die kannst du auch heute noch geben, wenn Gott dich herausfordert und sagt, hör mal, jetzt geh doch einen mutigen Glaubensschritt. Jetzt mach das doch mal. Jetzt vertrau mir doch hier. Mal jetzt mach doch, dass manche Menschen dann sagen, ich weiß nicht so genau, ich muss da noch mehr beten. Das ist immer eine großartige Sache, wenn du das sagst, ich muss noch mal beten, wer kann da was gegen sagen? Aber es gibt Situationen, wo die Zeit des Betens abgeschlossen ist und du sollst tatsächlich einen Schritt gehen. Oder ich muss noch mehr einen klugen geistlichen Ratgeber fragen oder einen Freund. Oder ich muss mehr auf meine Familie achten oder ich muss mehr auf dieses oder jenes. Das sind alles Dinge, die sich fromm anhören, die man mit einer Bibelstelle belegen kann und die doch faule Ausreden sein können. Was hätte Ahas machen können? Er hätte das machen können, was sein Sohn Hiskia dann macht. Der hat es nämlich anders gemacht, als die Assyrer in Juda einfallen, bestürmt er zusammen mit Jesaja Gott. Und der schenkt tatsächlich eine wunderbare Rettung, kann man alles nachlesen. Und werden die Assyrer abgezogen auf eine wunderbare Art und Weise, weil der Hiskia so betet. Und als Hiskia todkrank wird, betet er darum, dass Gott ihn nochmal gesund macht und sein Leben verlängert. Und tatsächlich bekommt er nochmal 10 Jahre geschenkt. Wenn wir Gott nicht bestürmen mit unseren Anliegen, wenn wir nicht auch manchmal mutig sind und was riskieren, dann müssen wir uns nicht wundern, dass sich auch nichts im Leben tut. Und manchmal möchte Gott, dass du ihn bestürmst und dass du ihn einfach mal bittest, hey, Herr, jetzt schenk mir doch ein Zeichen. Also ich habe das ein paar Mal in meinem Leben erlebt, wenn ich vor wichtigen Entscheidungen stand, dass ich Gott dann nochmal gesagt habe, Gott, ich brauche jetzt irgendwie nochmal ein Signal von dir. Eine klare Weggabe. Menschen oder eine Bibelstelle oder irgendwas. Das habe ich nicht super oft gemacht. Das meine ich nicht jede Woche. Aber ab und zu habe ich das gemacht. Und das Erstaunliche war, dass es dann Antworten gab. Ey, ich habe wirklich auch dann gedacht, ey, Reinhard jetzt, ne, und so weiter. Aber wir haben einen Gott, der lebendig ist und der redet. Und den kannst du manchmal auch so herausfordern. Ich habe euch mal eine Grafik mitgebracht von wie kann man den nennen? Im Grunde ein Coach, Berater, dem Stephen Covey, der hat so ein Buch, bekanntes Buch über Selbstleitung geschrieben. Und der hat immer definiert, dass jeder in seinem Leben so drei Bereiche hat, Einflussbereiche, und dass es Bereiche gibt, die können wir direkt steuern, dass es Bereiche gibt, die wir nur indirekt steuern können, und manche Probleme, da haben wir überhaupt gar keine Kontrolle. Und da kann man jetzt so ein bisschen mal differenzieren und gucken, welche Bereiche gibt es denn da. Also bei den großen geopolitischen Sachen haben die meisten von uns keinen Einfluss darauf, was zum Beispiel Donald Trump oder Wladimir Putin tun wird. Und das müssen wir einfach hinnehmen. Es gibt manchmal Bereiche in der Schule oder in der Familie, da können wir indirekten Einfluss nehmen auf andere Menschen, indem wir nett zu ihnen sind oder mit ihnen reden. Aber wir haben da auch keine letzte Entscheidung. Aber wie du deinen Weg gehst, was dein eigener Glaubensschritt ist, darauf hast du Einfluss. Welche Entscheidung steht bei dir an, wo es auch darum geht, ob du Gott vertraust oder ob du einfach nur dein Ding machst, mit vielleicht rechtschaffenen und fleißigen Motiven oder wie auch immer. Und was bedeutet das für dich, wenn Gott dann vielleicht sagen würde, in dieser schwierigen Situation, hab ruhig mal den Mut, mich zu fragen. Hab ruhig mal den Mut, um ein Zeichen zu bitten. Wie gesagt, das kann man nicht immer machen, aber hier in unserem Bibeltext kommt das vor. Wir dürfen und sollen natürlich nicht vergessen, dass wir als Menschen einfach nicht nur alleine unterwegs sind, sondern wir sind auch Teil von der großen Geschichte des Volkes Gottes. Im Alten Testament waren es die Juden und im Neuen Testament ist ja eben dann die Gemeinde dazu gekommen. Und Gott stellt sich zu dir und deiner Geschichte, wenn du Teil seiner Geschichte geworden bist, weil du zu Jesus Christus gehörst. Und dann darfst du einfach auch mal den Mut haben, Gott darum zu bitten, dass er dir bei wichtigen Weggabelungen wirkliche Führung schenkt, wirkliche Verheißung schenkt und dass er dann auch treu ist und dass er das tut, was er verspricht. Und genau das erleben wir hier. Und damit kommen wir zum vierten und letzten Gedanken von der Verheißung Jesu leben. Die Geschichte wäre unvollständig, wenn wir dabei stehen blieben, dass Ahas Gottes Angebot sozusagen nicht annimmt, sondern es geht weiter. Jesaja sagt, hört ihr vom Königshaus und so weiter, reicht es nicht, dass ihr den Menschen zur Last fallt. Jetzt gebe ich euch ein Zeichen, spricht der Herr. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen, Immanuel. Immanuel wird sie ihn nennen. Obwohl Ahas das Ding hier sozusagen versägt und die Chance nicht nutzt, hört Gott nicht auf, sondern er kündigt eine großartige Verheißung an. Und diese Verheißung hat wie viele Verheißungen in der Bibel sozusagen einen doppelten Bezug. Da nochmal die nächste Die nächste Folie, bitte. Also, diese Verheißung, die Geburt eines Kindes, was angekündigt hat, hat erstmal eine Bedeutung für die Zeit damals. Die Verheißung erfüllt sich in der Geburt von eines Jungen zur Zeit Jesajas, wo es eine Frau gegeben hat, die vermutlich noch nicht verheiratet war. Und es wird angekündigt, diese Frau wird einen Sohn bekommen. Und wenn dieser Sohn ein gewisses Alter erreicht hat, dann werden die Feinde, vor denen du dich fürchtest, jetzt schon alle beseitigt sein. Das ist unglaublich konkret. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja? Das ist wirklich das ist der absolute Hammer. Du hast eine politische Situation, du hast eine Kriegsgefahr und es wird ein Kind angekündigt. Und wenn das, keine Ahnung, so 5, 6, 7 Jahre alt ist, dann sind die Feinde schon lange besiegt. Das ist echt sehr gut. Und einige Jahrhunderte später, 8 Jahrhunderte später knapp, oder nein, nicht ganz, wird es nochmal so eine ähnliche Situation geben. Nämlich die Situation, dass nochmal ein Retter angekündigt wird, aber diesmal nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Matthäus, und das haben wir vorhin gehört, beschreibt diese Geschichte und bezieht sich dabei auf diese Verheißung aus Jesaja, dass eben eine Jungfrau, einen Sohn gebären wird und dass der Immanuel genannt wird. Und hier wird also das, was es schon einmal bei Jesaja gab, in Jesus Christus auf eine neue, andere Ebene gehoben. Und er rettet nicht nur Israel in einer besonderen Situation, sondern er rettet uns alle, die ganze Welt. Das ist manchmal so bei den alttestamentlichen Verheißungen, dass sie eben unterschiedliche Dimensionen der Erfüllung haben. Aber es macht uns nochmal deutlich, wenn wir an diese Geschichte von Jesaja denken, wie konkret das war. Und es macht uns auch deutlich, dass auch als Jesus von Maria geboren wurde, dass das auch eine ganz konkrete Situation war und dass das Volk auch da in einer schwierigen Situation war. Und es soll dir und mir deutlich machen, dass Gott nicht irgendwie allgemein nur so ein kluger Ratgeber oder so ein Prinzip ist, sondern der kennt wirklich dein Leben. Der kennt wirklich unsere Situation heute. Und er handelt in der Geschichte. Man kann sagen, dass aus diesem glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, dass daraus Folgendes wird, dass nämlich die Jungfrau den Immanuel zur Welt bringen wird. Den Immanuel, den Gott ist mit uns. Und im Matthäus-Evangelium kommt diese Bedeutung des Namens dreimal vor, Immanuel. Es kommt einmal vor in der Weihnachtsgeschichte bei Maria, die diese Verheißung bekommt. Und es kommt dann noch einmal vor in Matthäus 18, wo es heißt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Dieses Gott ist mit uns, ist da, dass Gott in seiner Gemeinde ist. Und es kommt noch mal vor am Ende des Matthäus-Evangeliums, Kapitel 28, Vers 20, wo er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da, wo Menschen Weihnachten feiern, sich daran erinnern, dürfen sie erleben, Gott ist mit uns. Da, wo wir als Gemeinde zusammenkommen, ist Jesus Christus mit uns. Da, wo wir in seinem Auftrag unterwegs sind und sein Evangelium weitergeben, da ist er mit uns. Und er ist mit uns trotz aller Herausforderungen, die wir haben in dieser Welt und die du auch ganz persönlich hast. Und das wünsche ich dir in dieser Weihnachtszeit, dass die vielen Dinge, die auf uns einprasseln, wo wir manchmal Zeit brauchen, dass wir zur Ruhe kommen, dass uns das nicht abhält davon, diesen Immanuel zu erleben und ihm zu vertrauen und einen ganz konkreten Lebensschritt auch mit ihm zu gehen. Das wünsche ich dir, das wünsche ich uns. Amen.